Amen. Halleluja. Beten wir, lieber Gott, ich danke dir für deine Freiheit in dein Haus. Danke für deine Gegenwart in dein Haus. Danke für deine Präsenz hier. Danke, dass du unser Gott bist. Danke, dass wir dir dienen dürfen. Befähige meine Lippen, befähige mein Herz, meine Gedanken jetzt und gebrauche es zu deiner Ehre im Namen Jesu. Amen. Ihr dürft euch gerne hinsetzen. Das Wort heute ist, ich bin gekommen, um Leben zu bringen. Nicht ich, sondern Jesus hat es gesagt. Ja? Ich liebe ganz besonders Auferstehungsgeschichte. Denn oft haben wir ein Problem und wir beten, dass Gott es antwortet, der uns hilft. Ja, wir beten und beten, vielleicht für Gesundheit, ein finanzielles Problem, vielleicht für unsere Familie. Und wir beten, wir beten. Aber wenn die Chance vorbei ist, wenn die Zeit vorbei ist, dass der Problem sich lösen könnte, dann ist das für uns vorbei. Ja? Als die Situation noch schwierig war, konnte Gott noch was machen. Aber jetzt ist die Situation tot. Jetzt kann Gott nichts mehr machen. Aber Gott sagt, es ist nicht vorbei. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin größer als der Tod. Ich habe den Tod besiegt. Und es ist wunderbar, so einen großen Gott zu kennen und zu dienen. Ich bete, dass wir heute mit Glauben erfüllt werden. Dass wir nicht nur glauben, dass Gott uns in kleine Problemchen, die wir gerade durchmachen, uns trägt und hilft, sondern dass er das, was vielleicht schon gestorben ist, das, was wir noch nicht mehr glauben, dass er diesen Glauben in uns bewirken möchte. Ja? Ich finde ganz schön die Geschichte von Abraham. Denn in Hebräer 11 sagt es, ja, dieser Vater des Glaubens. Und ich frage mich, ist es nicht verrückt, dass Gott ihm einen Sohn verspricht und ihm gibt und sagt, jetzt will ich ihn zurück. Und jetzt töte ihn, ja. Wie konnte Abraham so einen Befehl gehorchen? Hebräer 11, 19 heißt es, Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte, wenn er gestorben war. Die Bibel berichtet von keiner Auferstehung vor Abraham. Ja, er hatte wahrscheinlich noch nie eine Auferstehung gesehen oder davon gehört. Aber wie kommt er auf die Idee, dass Gott diesem Kind jetzt aufwecken könnte, auferwecken, durch das Wort, das Gott ihm gegeben hatte. Er kannte noch nicht den Weg, den er gehen sollte, aber er kannte den Gott, der die Verheißung gegeben hatte. Er wusste, diesen Gott ist mächtig. Er vertraute demjenigen, der die Verheißung gegeben hatte, und er ging im Gehorsam. Wir glauben oft nicht, dass Gott ein Wunder für uns tun kann, weil wir noch nicht gesehen haben. Nicht so, wie wir uns wünschen. Abraham hat es auch noch nicht gesehen. Das Geheimnis liegt nicht darin, dass man zuerst gesehen haben muss, um zu glauben, das ganze Ding, gerade dem Gegenteil. Es ist Vertrauen, es der kennenzulernen, der die Verheißung gegeben hat, weil er mächtig ist. Vielleicht beten wir darum, dass Gott eine Kopfschmerzen von uns heilt. Und wir beten, aber das tut sich nicht. Nichts. Und der Gedanke ist, ja, vielleicht will Gott das gar nicht. Wenn er es wollte, würde er es tun, ja, so denken wir. Und hier genauso stirbt die Hoffnung, dass wir ein Wunder erleben, dass wir etwas sehen. Und Gott will dich nur nicht von einem Kopfschmerzen heilen, sondern er will dir ein Zeugnis, ein lebendiges Zeugnis geben. Und heute wollen wir in der Bibel sehen, wie Gott bereit ist, viele Wunder in uns und durch uns wirken zu lassen. Die erste Auferstehung-Geschichte in der Bibel finden wir in 1. Könige 17. Und das ist die Geschichte von Elia. Ich werde es ein bisschen zusammenfassen. Ja? Elia geht zum König Ahab und sagt, schau mal, in den nächsten Jahren wird kein Regen mehr geben. Und Gott weiß, jetzt hatte Elia ein Problem. Und Gott gibt Elia einen Befehl. Er sagt, geh weg von hier. Und versteck dich am Fluss Jordan. Du wirst vom Wasser dieses Flusses essen und oder trinken. Und ich habe schon befohlen, einen Rabe, der dir die Nahrung bringen wird. Und Elia tat, was Gott ihm befohlen hatte. Ich möchte Aufmerksamkeit bringen auf dieses Wort, das hier schon zweimal vorkommt und noch einmal vorkommen wird. Gott befahl Elia, wohin er gehen sollte. Und Gott befahl dem Raben, Nahrung für ihn zu bringen. Frage. Wie viele Befehle gibt Gott dir? Und wie viele von dem gehorchst du? Wenn wir sagen, dass Gott die Welt unter Kontrolle hat, heißt das nicht, dass er da vom Himmel schaut und sieht, okay, das passt nicht. Wenn wir sagen, dass Gott die Kontrolle hat, ist das, weil er die ganze Zeit am Wirken ist. Er gibt überall und die ganze Zeit Befehle. Wir werden manchmal müde, nur ja, unser Haus in Ordnung zu bringen und Befehle zu Hause zu geben. Aber stell dir vor, wie groß ist dieser Gott, der die ganze Erde zusammenbringt und Befehle gibt für Menschen, damit es uns gut geht. So wie es rebellische Kinder gibt, ja, die befehlenden Eltern nicht gehorchen, gibt es auch rebellische Kinder Gottes, die seine Befehle nicht gehorchen. Aber er bringt das Haus ständig in Ordnung, weil er es machen kann. Und dieser Fluss Jordan, der Elia jetzt als Wasserquelle dienen sollte, trocknet aus, weil er selber gesagt hat, dass es nicht mehr regnen wird. Und er hat nirgendwo mehr Wasser zu schöpfen. Wenn wir Elia wären, wahrscheinlich wären wir jetzt schon ängstlich, besorgt. Ja? Aber wie wichtig ist es, diesen Gott kennen und glauben, ihm vertrauen, dass alles unter Kontrolle hat. Und Gott sagt zu Elia, das Wasser hier ist ausgegangen. Nun gehe in der Stadt Sarepta, denn ich habe eine Witwe, die dort wohnt, befohlen, dir zu essen zu geben. Hast du dir schon mal gefragt, warum diese Witwe nur ein wenig Essen für sich und für ihren Sohn hatte und davon ausging, dass sie gleich sterben würden? Sie nimmt das Wenige, was sie hat, und gibt zuerst diesen einen Propheten, den sie nicht einmal kannte? Hier ist die Antwort, weil Gott ihr befohlen hatte. Ich glaube nicht, dass sie wusste, dass Gott ihr das befohlen hatte. Sonst, wenn der Prophet kommen würde, würde sie sagen, ah ja, du bist der, der Gott mir schon gesagt hat, wer du bist. Komm rein, ich soll dir das Essen geben. Nein, Gott hat es befohlen. Das heißt, Gott hat bereits seinen Plan ausgearbeitet, Elia zu ernähren, und mit dieser Frau will er gebrauchen, denn er hat auch einen Plan für sie. Gott arbeitet die ganze Zeit und er gebraucht, was er will und wer er will, um für uns zu arbeiten. Und Elia kommt zu dieser Frau und sagt, fürchte dich nicht, geh, mach das Brot, aber bring zuerst zu mir. Wenn du jemand bist, der gelernt hat, Gott zu gehorchen, dann weißt du, dass diese Anweisungen oft nicht leicht zu befolgen sind. Ja, sie erfordern sehr viel Vertrauen und Gehorsam. Und Elia wusste, dass diese Frau ihm ernähren würde. Aber die Frau wusste gar nichts davon. Oft erleben wir keine Wunder, weil wir noch nicht gelernt haben, seine Befehle zu gehorchen. Hätte diese Frau beschlossen, sie jetzt gegen Gottes Befehlen zu handeln, das heißt gegen das, was Elia gesagt hatte, und das Essen zuerst für sich und für ihren Sohn vorbereitet, wäre es wirklich wahrscheinlich die letzte Mahlzeit. Wenn ich das Leben für mich, für meine Familie und für andere will, muss ich lernen zu gehorchen. Macht es Sinn, einen Fremden erstmal Essen zu geben, wenn ich so wenig habe, erstmal für ihn vorbereiten? Nein. Aber sie hat Gottes Befehl, den sie durch Elia bekommen hat, gehorcht. Das heißt nicht, dass ich jetzt losgehen muss und das, was ich habe, jetzt verteilen muss, ja, und nachher ich essen darf. Nein, das war ein Befehl für diese Frau. Aber Gott gibt uns immer wieder Befehle. Und diese Befehle werden Leben bringen. Sie werden Nahrung sein. Diese Frau, sie sammelte Holz, um ihre letzte Mahlzeit vorzubereiten. Der Tod war sicher für sie. Aber Gott gab einen Befehl. Und dem Gehorsam gegenüber brachte Leben in diesem Haus und Leben für den Mann Gottes. Die Bibel sagt, und Zitat, was Elia ihr gesagt hat. Ich habe gelernt, dass Gehorsam die Grundlage für Gottes Pläne mit uns ist. Wie viele von uns erleben ein geistliches Tod, weil wir noch nicht verstanden haben, wie wichtig Gehorsam für Gott ist. Wir fragen Gott nicht, wir wollen nicht wissen, was er denkt. Wir verlassen uns auf unsere Intuition. Da ist besser, dann gehe ich da. Hier ist es besser, dann bleibe ich hier. Wenn diese Frau sich auf ihre Intuition verlassen hätte, hätte sie wirklich die letzte Mahlzeit. Aber sie wusste, wie man gehorcht. Gehorchen oder Gehorsam bringt Leben. Aber ich weiß, was ich mit meinem Leben tun will. Ich muss nicht keine Rechenschaft geben. Ich brauche niemand etwas zu fragen. Ich weiß, was das Beste für mich ist. Diese Sätze führen zu einer Kälte in geistlichem Tod. Denn Gott gibt einigen Menschen über uns Befehle, weil er Leben in unser Haus bringen will. Er arbeitet die ganze Zeit mit Menschen. Aber oft blockieren wir das Wunder, weil das, was sie von mir verlangen, das, was sie mir gebeten, das will ich nicht machen, das ist mir zu viel. Diese Frau dachte, Elia sei gekommen, um zu töten, aber er kam mit einem Befehl Gottes, um Leben zu bringen. Einige Zeit später wird der Sohn dieser Frau krank und stirbt. Und sie sagt zu Elia, schau mal, wie viel Kummer. Was hast du eigentlich bei mir zu suchen, du Mann Gottes? Du bist nur in mein Haus gekommen, um Gott an meine Sünde zu erinnern. Und du und zur Strafe, mein Sohn jetzt tot. Männer Gottes müssen viel aushalten. Ja, diese Frau war verzweifelt, frustriert. Du bist hierher gekommen, ich habe dir Haus und Essen gegeben und du machst, dass mein Kind jetzt stirbt. Du bringst mir das Tod in meinem Haus. So geht es uns, nicht wahr? Wenn wir etwas richtig machen, aber das Ergebnis schief läuft, dann muss jemand unbedingt schuld daran sein. Ja? Und Elia sagt, gib mir deinen Sohn. Und er nimmt ihr den Leichnam aus den Armen und trägt im Zimmer im Obergeschoss. Und Elia fleht zum Herrn. Ach Herr, mein Gott, warum tust du der Witwe, bei der ich zu Gast bin, so etwas an? Warum lässt du ihr Sohn sterben? Elia fand heraus, was er mit all dieser Last machen sollte. Er brachte alles zu Gott. Ein Mann, eine Frau Gottes bekommen viele Schwierigkeiten zu tragen. Diese Frau bringt zusätzlich zu ihrem toten Sohn ihre ganze seelische Schmerz zu Elia. Sie versteht nicht, warum. Ich habe nur Gutes getan. Warum bekomme ich das? Elia hat es auch nicht verstanden. Aber er nimmt diese Last, er bringt das Schwere zu Gott. Und er legt sich dreimal auf das tote Kind und fleht zum Herrn. Herr, mein Gott, lass das Leben in dieses Kind zurückkehren. Und der Herr hörte sein Gebet und gab dem Kind Leben zurück. Elia nimmt den Junge mit nach unten, übergibt es seine Mutter und sagt, hier, dein lebendiges Sohn. Und die Frau sagt zu Elia, jetzt weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist und der Herr wahrhaftig durch dich spricht. Der Tod dieses Jungens, er brachte dreifaches Leben. Leben für den Jungen, Leben für Elias Glauben und Leben für die geistliche Zweifel dieser Frau. Wer von uns würde gerne so eine Situation erleben? Ich glaube, keiner. Wer möchte aber auch Verstehung erleben, den Glauben anderen stark zu sehen und wirklich erkennen, dass der Werk Gottes war? Jeder von uns. Und die Frage ist, sind wir bereit? Sind wir vorbereitet? Und wo bringen wir unsere Toten? Wir haben Kummer, wir haben frustrierte Träume, wir haben Schmerzen in unserer Seele, wir haben Hoffnung, die schon lange vergangen sind. Und wohin bringen wir es hin? Diese Frau hätte damit anfangen können, die Beerdigung ihres Sohnes schon vorzubereiten, weil das Kind war tot. Aber sie beschloss, ihn zu dem Mann Gottes zu bringen. Sie kam frustriert, sie kam anklagen, aber sie kam. Anna, Samuels Mutter, sie kam frustrieren. Sie kam beschuldigt, betrunken zu sein. Aber sie kam zu dem Mann Gottes und erhielt ihr Leben zurück. Es gibt viele Menschen, die mit Tod in ihren Seelen leben. Sie gehen durch die Straßen und tragen ihre Todes. Ja, das ist meine Geschichte. Das ist mein Tote, den ich trage. Schau, wie grausam Gott zu mir war. Und wir müssen lernen, wo wir unseren Schmerz ablegen. Vielleicht will Gott Männer und Frauen gebrauchen, die bereits gelernt haben, schon oben im Zimmer zu gehen und all dem Schmerz und Enttäuschungen dort abzulegen, damit wir gesegnet werden. Ja, vielleicht sagst du, ja, ich brauche keinen Vermittler. Ich kann direkt zu Jesus kommen. Gott ist da, ich komme zu ihm. Wenn du krank bist, kannst du auch direkt zu Gott kommen. Aber du gehst trotzdem zum Arzt, nicht wahr? Du sagst, ja, Gott kann auch Ärzte gebrauchen. Wenn du eine Krankheit in der Seele hast, keine Ahnung, Burnout, ich weiß nicht, und du kannst direkt zu Gott kommen mit diesem dein Problem. Aber trotzdem gehst du zu Psychologen und lässt dich behandeln. Aber warum nehmen wir nicht geistliche Hilfe und lassen Gott Menschen gebrauchen, die er ausgewählt hat, um uns zu helfen. Anstatt mit diesem Schmerz zu leben und zu sehen, wie wir geistlich tot werden, warum gehen wir nicht, präsentieren unseren Toten und erhalten mit Gottes Hilfe, denn nur er kann Leben geben, unser Leben zurück. Niemand muss alleine leiden. Gott arbeitet mit jedem von uns. Jeder von uns hat seine Schmerz und seine Kämpfe. Und er will Menschen gebrauchen, um uns zu segnen. Denn es gibt dann zwei Menschen, die durch diesen Zeugnis, diesen Wunder Gott erleben werden. Vielleicht sagt jemand, ja, ich habe einmal in meinen Mann Gottes ja, vertraut. Vielleicht ein Prophet, keine Ahnung. Aber ich wurde enttäuscht. Diese Person hat mich verletzt und ich habe beschlossen, nie wieder mein Herz aufzumachen und jemand anvertrauen. Wenn du zu deinem Arzt gehst und er eine Medizin gibt und statt zu helfen, verschlimmert sich dein Fall. Gehst du dann nie wieder zum Arzt oder suchst du einen anderen Arzt? Wir suchen einen anderen Arzt. Warum fragen wir nicht Gott? Gott, wen willst du gebrauchen, um mein Leben zu segnen, der mir hilft, diese Last zu tragen und diesen Schmerzen zu teilen? In dem Wissen, dass alles, was wir Gott bringen, werden wir im Leben wieder zurückerhalten. Neulich spreche ich mit jemandem, der eine ganz schwierige Situation machte und wir unterhielten uns und in einem Punkt erzählte ich etwas von mir, was ich noch niemandem erzählt hatte. Und ein Beispiel dafür zu geben, wie die Person ja, weiter handeln kann oder bleiben kann. Und es war so befreiend für mich. Ich glaube, dass das Beispiel vielleicht ein bisschen für die Person geholfen hat, aber mir ging es so gut. Ich habe so viel Heilung in dem Moment erlebt. Gott will Menschen heilen. Gott will uns befreien. Er will Leben bringen und er gebraucht auch Menschen, um uns die Augen zu öffnen. Gott hatte eine Absicht, nur nicht mit dieser Frau, nicht nur noch mit diesem Kind, aber auch mit Elia. Auch mit Männern und Frauen Gottes arbeitet Gott die ganze Zeit. Und Elia argumentiert nicht mit dieser Frau und rechtfertigt sie nicht, sondern nimmt das Kind, bringt es in sein Zimmer. Und dann findet das Gespräch zwischen ihm und Gott statt. Ja, Gott, warum hast du das zugelassen, dass diese Frau sowas passiert? Ich weiß nicht, welche Antwort er von Gott wollte. Ich weiß nur, für mich hört das sich mehr Gott. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber das ist dein Problem. Ich bringe es zu dir. Das ist jetzt dein Problem. Elia befolgte Gottes Anweisungen. Und das Gute daran, Gottes Anweisungen und Befehle zu folgen, ist, dass du immer auf den richtigen Weg bleiben wirst. Und wenn du dem richtigen Weg bist, sind alle Probleme, die du in diesem Weg begegnest, Gottes Probleme. Denn es war Gott, der dich vorbereitet in diesem Weg gegeben hat. Ja, das Problem, dass der Fluss austrocknet und Elia nicht zu trinken hatte, das war Gottes Problem. Das war ein großes Problem, er könnte dafür dürsten. Aber Gott hatte ihn dort geschickt. Und wenn Gott ihn dort geschickt hat, dann gibt es einen Plan, dann gibt es eine Lösung, dann gibt es einen Weg und das Problem gehört Gott. Wenn ich nicht dorthin gehe, wo Gott für mich geplant hat, dann mache ich mich selber Schwierigkeiten. Ich kann zu Gott kommen, ja, ich sollte zu Gott kommen, aber er wird mich zuerst auf dem richtigen Weg bringen. Wenn ich auf dem richtigen Weg bin, wenn ich Befehle, die Gott mir gegeben hat, gehorche, dann kann ich immer wieder zu Gott kommen und sagen, Herr, du hast hier ein Problem. Und er wird es lösen, denn wenn er es zugelassen hat, hat er auch eine Lösung dafür. Und dreimal legte sich Elia auf den toten Jungen. Und die Bibel sagt, Elia war ein Mensch, so wie wir. Er betete inständig. Es sollte nicht regnen und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht auf der Erde. Andere Übersetzung sagt, er war ein schwacher Mann, so wie wir, denselben Gefühlen unterworfen. Ich mag es. In den Momenten, in denen wir mit unserem Toten zu Gott kommen, sind es unsere Gefühle, die uns am meisten zu schaffen machen. Ja? Es gibt eine Menge Unsicherheit, es gibt Schmerz, es gibt Zweifel, es ist eine Mischung aus Gefühlen, aber will Gott, wird er es tun, aber kann er das, will er diesem Leben das erwecken, ist es immer noch in seinem Plan, dies zu tun. Aber Elia betete ihn ständig und das ist ein schönes Geheimnis. Elia betete ihn ständig. Er hatte die gleichen Gefühle, die wir haben, wenn wir mit unserem Toten vor Gott treten. Und er hat inständig gebetet. Wann haben wir das zum letzten Mal gemacht? Ja? Und was hat Elia gebetet? Herr, mein Gott, lass das Leben in diesem Kind zurückkehren. Er wusste, dass es Gott ist, das Leben schenken konnte. Aber wir gebrauchen das sehr oft als Ausrede. Ja? Nur Gott kann Leben bringen. Das bedeutet, ich kann nichts tun. Das geht nur, wenn Gott es will. Nur er kann Leben bringen. So hat Elia nicht gebetet. Er nahm seine Rolle als von Gott Gesandter an, der hier auf der Erde gebraucht werden sollte. Und Gott will nichts alleine machen. Er will Leben bringen, aber er will auch Männer und Frauen dazu gebrauchen. Wie können wir in diese Sicherheit gehen? Das heißt, der Herr erhörte sein Gebet und gab dem Kind das Leben zurück. Gott wollte den Jungen wieder aufstehen lassen, aber ohne Elias Gebet hätte es nicht passiert. Der Herr erhörte sein Gebet und gab dem Kind das Leben zurück. Übernehmen wir unsere Rolle? Wenn es Situationen gibt, in denen Gott heilen und auferstehen will, kann er mit mir rechnen? Kann er wissen, dass ich in meinem Zimmer gehe und ich glauben bete werde, dass ich Gott diesem Tod übergeben werde, aber glaube, dass der Schöpfer des Lebens nur darauf wartet, dass ich inständig und mit Glaube bete und dass er ein Tote wieder aufstehen lässt. Wir brauchen mehr davon. Wir brauchen diese Begegnung mit diesem Leben, der nur Gott Leben schenken kann.
Oh, Glorias, gleich geht's weiter mit der Predigt. Ich möchte dich nur ganz herzlich einladen zu unserem Frühgebet. Wir sind im 20. Jahr, wo wir ununterbrochen 6 Uhr morgens uns versammeln im Haus des Herrn, um gemeinsam zu beten. Und Gott hat uns wunderbar geführt, hat uns viel Segnungen, vieles haben wir mit Gott erlebt und danken Gott dafür und laden dich ganz herzlich ein. Sei ganz herzlich willkommen jeden Morgen 6 Uhr hier in der CBG. Der Herr segne dich und weiter mit der Predigt.
Wir lesen in der Bibel weiterhin, dass ein paar Jahre später eine ähnliche Situation mit einem anderen Mann Gottes passiert. Das war Elisa, der geistliche Sohn von Elia. Eine Frau kommt zu ihm und sagt, mein Mann ist gestorben, nochmal ein Tod. Wir sind verschuldet und jetzt wollen sie mir meine Kinder wegnehmen, um diese Schulde zu bezahlen. Und Elisa sagt, was kann ich für dich tun? Was hast du zu Hause? Und sie antwortet, nichts, nur ein bisschen Öl. Vielleicht kommen Menschen zu uns, bitten uns Hilfe und das bewegt uns natürlich. Und ich glaube, was viele Menschen heute hier, wenn diese Frau zu uns kommen würde, würden wir sagen, was für ein schwieriges Leben hast du. Das ist schrecklich. Komm zu mir nach Hause. Ich gebe dir alles, was du brauchst. Ich helfe dir. Damit will ich nicht sagen, dass wir nicht den Nächsten helfen sollten. Aber sehr oft nehmen wir den Schmerz und die Probleme auf uns zu. Und das wird zu unserem Problem. Und das ist nicht das, was Gott wollte. Ja, wir lernen hier in der Gemeinde, nicht jemand aus der Schule Gottes rauszunehmen. Wir sollen wirklich zulassen, dass Gott auch führen kann. Wir hören uns dem Schmerz den anderen nicht nur zu, sondern wir nehmen dieses Problem und behalten es und gehen mit noch einem Toten herum. Gott wollte mit dieser Frau eine Geschichte schreiben. Sie war Teil Gottes Plan. Sie sollte in der Bibel geschrieben sein. Das sollte dastehen, damit in viele Generationen wir noch darüber reden und Luise in diesem 2024 darüber predigen sollte. Aber stell dir vor, die Gemeinde von Elisa, die kleine Gruppe, nimmt jetzt diese Frau und gibt ihr alles, was sie braucht. Sie bezahlt die Schulden, ja, und das war's. Die Geschichte wäre wahrscheinlich nicht die mit diesem großen Wunder, die wir noch lesen werden. Noch einmal, ich sage nicht, dass wir nicht helfen sollen, aber fragen wir Gott zuerst. Gott, was willst du im Leben dieser Person machen? Auf welche Schule Gottes steht sie gerade? Was willst du bei ihr durch ihr machen? Und Elise sagt zu ihr, geh der ganzen Nachbarschaft herum und leih dir Gefäße aus. Leere Gefäße. So steht es in der Bibel. Wenn sie zu ihren Nachbarn gingen, würden sie ja und ihre Geschichte erzählen würden, würden sie vielleicht sagen, ja, aber ich werde dir keine leeren Gefäße geben, komm, ich gebe dir noch viel Essen, ich gebe noch das, was ich über habe und jeder würde sie was zum Essen geben. Und da hätte sie jetzt ihr Problem und Gott könnte nichts damit machen, weil die Gefäße waren schon alle voll. Und Gott sagt, du sollst leere Gefäße holen, weil ich habe einen guten Plan. Wir beten so sehr um Wunder für uns selbst, für andere, aber stehen uns sehr oft selbst im Weg, weil wir nicht bereit sind zu gehorchen, genauso wie der Mann Gottes gesagt hat. Und Elise sagt weiter, dann geh ins Haus, schließ hinter dir die Tür und gieß das Öl in die Gefäße. Was nehmen? Dein Öl. Das, was du gesagt hast, dass das Einzige war, was du hattest. Ja, als Elise gefragt hat, was hat sie gesagt, nichts. Danach hat sie gesagt, ein bisschen Öl. Wenn wir ein Problem haben, sehen wir sehr, sehr oft auf das, was wir nicht haben. Ja, es ist schlecht, es ist alles schwierig. Ich habe mit einer Frau geredet und sie hat mir erzählt, wie schrecklich ihr Leben war. Ja, sie hatte kein Geld und sagte, ich habe kein Geld, ich kann nicht einmal meinen Zehnten zahlen, ich habe Schulden mit der Regierung und die Leute, die mir zahlen sollen, bezahlen mir nicht zurück. Und ich sagte, alles, was du mir erzählst, hat mit Geld zu tun. Ja, aber du bist hier. Du bist im Haus Gottes. Du bist gesund. Deine Kinder geht es gut. Du hast ein Dach über dem Kopf. Du hast Essen jeden Tag. Ja, wir schauen immer auf das, was wir nicht haben. Wir wollen ja, genau da, dass Gott ein Wunder tut, da wo nichts ist. Und das ist, was er machen will. Aber wir müssen lernen, das zu schauen, das bisschen, was wir haben, und es Gott zu bringen. Und Gott bewirkt das Wunder hier. Ja? Merke, wie wichtig das ist, sich dem, was Gott im Leben von den Menschen tun will, nicht dem Weg zu stellen. Sie kam zu Elisa, weil sie Hilfe brauchte, um ihre Schulden zu bezahlen. Aber am Ende war so viel vom Öl da, dass sie nicht nur die Schulden bezahlt hat, sondern auch für das ganze Leben, für sie und für ihren Sohn, einfach es gut gehen lässt. Wo eine Frau ihre Kinder durch eine Schuld verlieren sollte, wo bereits alles tot war, brachte Gott Leben, weil diese Frau einen Befehl Gottes gehorcht hatte. Gottes Befehle zu hören und gehorchen, das wird Leben bringen. Einige Zeit später geht Elisa nach Shunem und dort lernt er ein ganz wohlhabendes Ehepaar kennen. Und Elisa sagt zu dieser reichen Frau, sagt, du hast für uns, weil Gehasi auch dabei war, so viel Mühe gemacht. Können wir auch etwas für dich tun? Und Gehasi antwortet für sie, die Frau hat keine Kinder und ihr Mann ist schon alt. Hier sehen wir, dass für sie das kein Thema mehr war. Als Elisa gefragt hat, was willst du, sagte sie, nee, mir geht's gut, ich habe hier gute Nachbarschaft, ich brauche nichts. Aber Gehasi wusste von ihrem Kummer und sie sagte, das ist, was sie wollte. Wir wissen bereits, dass es zu dieser Zeit hier in der Bibel nicht gut angesehen war, wenn die Frauen keine Kinder hatten. Und diese Frau hatte keine Kinder und konnte auch keine, weil ihr Mann schon so alt war. Sie hatte einen Toten in ihrem Arm. Ein großer Kummer. Und Elisa sagt zu ihr, im nächsten Jahr, um diese Zeit, wirst du einen Sohn auf deinem Armen wiegen. Sehr poetisch, diese Elisa. Sicherlich war es das größte Schmerz, die sie hatte, nie einen Sohn im Arm gehalten zu haben. Und sie sagte, ahn nicht, mein Herr, du Mann Gottes, belüge mich nicht. Nur nicht dieser Thema. Dieser Thema ist schon gestorben. Das ist schon vorbei. Ich habe gerade das hinter mich gelassen. Bitte rede nur nicht über dieses Thema. Das ist so verletzend für mich. Nur diejenigen, die diesen Schmerz vielleicht von dieser Frau schon erlebt haben, vielleicht viele erfolgreiche oder erfolglosen Versuche, dieser Tod in der Seele jedes Monat, wenn die Frau ihre Tage bekommt, das war zu viel Schmerz für sie. Sie wollte nicht, dass jemanden darüber mehr redet. Und diese Frau brachte zur richtigen Zeit einen Sohn zur Welt, genauso wie Elisa gesagt hatte. Aber die Geschichte wiederholt sich. Dieser Sohn wird krank und stirbt. Die Frau nimmt das Kind in den Armen und was tut sie? Sie geht Treppe hoch, bringt das Kind in Elisas Zimmer, legt da, weil Elisa nicht zu Hause war. Und sie ging hinter ihm her. Und als sie dann bei Elisa kommt, ist sie frustriert. Das, was wir heute schon gehört haben. Und sie sagt, Elisa, habe ich denn meinem Herrn um einen Sohn gebeten? Habe ich überhaupt darüber was geredet? Habe ich nicht gesagt, mach mir keine falsche Hoffnung? Sie kehren nach Hause zurück. Und als Elisa in sein Zimmer kommt, sieht er den toten Jungen bei sich. Er geht hinein, schließt die Tür, legt sich auf den Jungen, um ihn aufzuwärmen. Interessant. Die Bibel sagt, dass Elia es dreimal getan hat. Jetzt sagt die Bibel, dass Elisa es einmal getan hat und dann ums Haus herumging und zurück und das Gleiche tat. Elisa war Elias Schüler. Ja, was wahrscheinlich wusste er von dieser Auferstehung von Elia, so dass er genau das Gleiche tut, was Elia auch tat mit dem Junge. Und ich kann mir gut vorstellen, wie Elisa jetzt im Haus herumläuft und sagt, aber das war so, aber Elia hat genau so gemacht. Aber warum funktioniert das bei mir nicht? Warum klappt das nicht? Will Gott nicht? Macht Gott nur bei ihm und nicht bei mir? Elia, Elisa, Männer, die gleichen Gefühle unterliegen wie wir. Wenn es zur Prüfung kommt, da kommt die Angst, wirklich. Aber die Bibel sagt, Glaube heißt nicht zweifeln. Die Zweifel kommen, aber ich muss lernen, auf dem Gott zu vertrauen, der das Leben gibt. Wie es vom Abraham heißt, aber er glaubte, dass derjenige, der Verheißung gab, mächtig war. Ich kann mich nicht darauf verlassen, was ich fühle, was ich sehe. Ich muss auf dem vertrauen, der die Verheißung gegeben hat. Und es geht Und das, er geht zu dem Jungen zurück, tut dasselbe und der Junge niest 7-mal und öffnet seine Augen. Wir, die überfürsorgliche Mütter, würden jetzt sagen, der Arme stand schon krank auf, ja, 7-mal niesen. Elia tat es 3-mal. Elisa ging durch das Haus und sie kämpften. Sind wir bereit, so zu kämpfen, um unser Leben zurückzuhaben? Oder habe ich aufgegeben, weil ich glaube nicht, dass Gott es machen will, sonst hätte er es schon gemacht, hätte er schon Leben gegeben. Erinnern wir uns ständig, dass Gott in uns arbeiten will, dass er unsere Gebete hört und weil wir inständig beten, kann er jetzt erfüllen, wofür wir gebetet haben. Und Elisa rief die Mutter diesen Jungen und sagt nochmal, so wie der Elia gemacht hat, hier ist dein Sohn lebendig. Sie gab ihm tot, nahm ihn aber lebendig auf. Das ist der Tausch, den Gott mit uns heute machen will. Wir geben etwas in seine Hand und wir kommen mit Leben zurück. Paul Jungschuh, er erzählt ein Zeugnis, der mir sehr inspiriert hat und mich viel darüber gelehrt hat, wie man dranbleibt, ja? Wie man nicht den Mut verliert. Er sagt, dass in seinen ersten Jahren als Pastor war er sehr arm. Er hatte nichts, er aß und schlief, hatte nichts. Ne? Er aß, schlief und lernte auf dem Boden. Er ist kilometerweit gelaufen bis zur Kirche. Und eines Tages war er fertig, er war entrüstet. Er las seine Bibel und sagte zu Gott, Gott, steht, dass ich ein Kind vom König bin. Warum ist ein Königkind? Hat er nicht einfach einen Schreibtisch, einen Stuhl und ein Fahrrad? Und er betete, Gott, gib mir einen Schreibtisch, einen Stuhl und ein Fahrrad. Und er begann darauf zu warten, dass das jetzt im Haus gebracht werden sollte. Und es dauert 1 Monat, 2 Monate, 6 Monate und nichts. Eines Tages hatte er nichts gegessen, war deprimiert, war hungrig, müde. Und er betete zu Gott und sagte, du siehst, ich diene dir und ich predige deinem Wort. Was kostet dich, mir einen Schreibtisch, einen Stuhl und ein Fahrrad zu schenken? Wie soll ich die Menschen der Gemeinde lehren, an dich zu glauben, wenn ich nichts davon bekomme? Ich weiß, dass dein Wort wahr ist, dass du treu bist und dass mein Gebet erhört wird. Aber warum lässt du dich so viel Zeit? Gott, wenn ich sterbe, brauche ich weder keinen Schreibtisch, keinen Stuhl und kein Fahrrad. Und er weinte vor Gott und danach bekam er Frieden in seinem Herzen. Und er sagt, diesem Frieden, wenn er diesen Frieden spürte, hieß es, jetzt wird Gott meine Gebete antworten. Und Gott sagte, er sollte konkreter beten. Ja, was willst du? Wie soll dieser Schreibtisch, diesen Stuhl und diesem Fahrrad sein? Also betete und er sagte genau, was er wollte und ging wieder im Friedensschlaf. Aber morgen überkam eine Unsicherheit, weil er auch nur ein Mensch war, so wie wir, denselben Gefühlen unterliegt. Und in der Nacht war er voller Glauben, aber morgen sagte, dass er nichts mehr im Herzen fühlte. Und das kommt bei uns Christen sehr häufig vor, ja. Dann ging er zu der Bibel und las Römer 4,17, wo es über Abraham steht. Vor Gott, den er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Und er wusste in diesem Moment, dass er so reden musste, als hätte er bereits von Gott schon erhalten. Er ging zur Kirche, fing an zu predigen, liebe Freunde, durch Gottes Segen habe ich jetzt einen Schreibtisch, einen Stuhl und ein Fahrrad. Alle waren beeindruckt, denn sie wussten, ja, dass er sehr arm war. Nach dem Gottesdienst folgen ihm 3 junge Männer. Pastor, wir wollen die Dinger sehen, die du bekommen hast. Wo sind sie? Und er sagt, da wurde er ängstlich. Ja? Und jetzt? Und wenn sie denken, dass ich gelogen habe, werde ich nie wieder in diese Gemeinde predigen können. Und er begann da zu beten. Er sagte, Gott, das war nicht meine Idee. Es ist deine. Du musst mir jetzt helfen, so wie du mir immer bis jetzt getan hast. Weißt du noch, wenn wir gehorsam gegenüber Gottes Wege sind, dann ist das sein Problem, die uns begegnen. Und Gott gab ihm die Idee und er sagte dann zu den Jungen, kommt in mein Zimmer und ihr werdet es sehen. Und sie gingen hin und begannen dann zu suchen, ja, sahen nichts. Und da sagte der Pastor, ihr braucht nicht suchen, ich zeige es euch später. Zuerst werde ich eine Frage stellen. Und dann zeigt er auf einen Jungen, der später einer der größten Pastoren in eine größte Kirche in Nordkorea oder in Korea wurde. Und er sagte, wenn du mir das antworten kannst, dann zeige ich dir das Ganze später. Frage, wie lange warst du im Mutterleib, bevor du geboren wurdest? Der Junge sagt, 9 Monate. Ja, was hast du dort gemacht? Ich bin gewachsen. Hast du dich, hat dich jemand dort wachsen sehen? Nein, aber du warst schon da, als Baby. Genauso nachher wurdest du geboren. Und er sagte, letzte Nacht war ich hier, in diesem Zimmer. Und ich kniete mich in diesem Raum und ich betete um diese Dinge zu Gott. Ich habe mir diese Dinge im Gott schon gesehen. Jetzt weiß ich, dass sie erzeugt werden und dass ich sie bereit empfangen werde. Sie fingen an, auszulachen, gingen die Stadt herum und verbreiteten die Nachricht, dass der Pastor jetzt von einem Schreibtisch, einem Stuhl und einem Fahrrad schwanger sei. Erinnert euch, als Jesus zu Jairus wieder zum Leben erweckte, dann sagte er, das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Und sie lachten Jesus aus. Er redete im Glauben und sie lachten ihm aus. Und sie machten sich die ganze Stadt lustig über diesen Pastor, ja? Und fragte ihm die ganze Zeit, na, wie viel Monat bist du schon schwanger? Ja, wie lange braucht das noch? Und er lobte Gott immer wieder, weil er wusste, dass alles zur rechten Zeit kommen würde. Und so geschah es. Und er hielt alles das genau, worum er gebeten hatte. Als ich mir für dieses Wort vorbereitet, dachte ich, ich wollte eigentlich ein eigenes Zeugnis haben zu erzählen und nicht nur von einem anderen. Ich dachte nur, eigentlich wollte ich kein Zeugnis erleben. Ich wollte einfach nur ein Zeugnis zu erzählen haben. Aber es ist nicht so, dass wenn wir ein Leben erzeugen, das mit Schmerz und Schwieriges zu tun hat, das ist diese ganze Schwangerschaftszeit, diese Zeit vor der Geburt und der Geburt, da ist heftig. Da gehen wir in unser Zimmer und keiner versteht unseren Schmerz. Da ist es krass. Vor einer Predigt habe ich meistens eine große Herausforderung, aber ich weiß, dass sie mich stärken und auch mich da bestätigen wollen, das, was ich reden will. Ich hatte schon letzte Woche mit der Vorbereitung begonnen, dann am Dienstag dachte ich, okay, ich habe noch am Donnerstagmorgen frei und das mache ich dann zu Ende. Am Mittwochmorgen, 4.40 Uhr in der Früh, rief Gott mich dazu, mich weiterhin vorzubereiten, ja, und der Arbeit zu machen. Denn diesen Teil von Gehorsam hatte ich schon bereits studiert, deshalb legte ich sofort los. Und am Abend erschien mir eine kleine Eiterbeule in meinem Auge. In diesem Moment begann ich zu beten und sagte, Gott, wenn ich dieses Wort bringe, nur weil du mich dazu berufen hast, du weißt, dass ich von mir aus nie das tun würde. Und ich will dir gehorchen und ich lege diese Infektion in deine Hände, das ist jetzt dein Problem. Mitten in der Nacht wachte ich auf, fühlte mich unruhig, meine Augenlider schwollen, meine Augen wurden immer kleiner. Dann erinnerte ich mich an das letzte Mal, dass ich das hatte. Damals hatte ich gebetet, aber mein Auge war immer noch stark angeschwollen. Es dauerte Tage, bis diese Beule wegging und es mir wieder gut ging. Und ich betete mit der Gewissheit, dass Gott es für mich tun würde. Schließlich hat er mir das Wort gegeben, dass er mir durch diese Erfahrung meinen Glauben stärken würde. Aber ich kämpfte mit dem Gedanken, das letzte Mal hat mein Gebet nicht funktioniert. Und ich erinnere mich daran, dass Elia ein Mensch war, so wie ich. Denselben Gefühle unterlag. Und ich übergab diese Gefühle Gott, der Angst und der Zweifel. Am Morgen waren meine Augen noch ein wenig geschwollen und tränten, aber die kleine Beule war weg, nicht mehr da und im Laufe des Tages ging es besser. So viel Angst für nichts. Gott will so viel tun, aber erwartet von uns, dass wir bereit sind, im Glauben zu gehorchen. Heute bin ich morgens wieder aufgestanden und da war mein Auge wieder ein bisschen geschwollen. Von außen nicht so viel, aber von innen war es ganz schlimm. Und Gott erinnert mich in einen Fall oder in eine Passage in der Bibel von Herodes. Herodes tötete Jakobus und viele Männer Gottes. Und das war der Moment, wo vielleicht die alle gesagt haben, ja, das ist es, die Männer, sie glauben an Gott, sie bekennen Gott und sie werden hier getötet. Aber dann steht es, aber die Gemeinde betete inständig für Petrus und Petrus wurde befreit. Und das kam in meinem Herzen. Es kam sein, dass viele Toten schon vorbei, dass ich sehr oft gebetet habe und es nie passiert ist. Aber wenn die Gemeinde anfängt, inständig zu beten, macht Gott das Wunder. Als Lazarus starb, sagte Jesus zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und bevor Lazarus herauskommt, ja, schaut Jesus Martha an und sagt, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Das hat Gott mir diese Woche gesagt. Luise, habe ich dir nicht gesagt. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Martha war besorgt über den Geruch des Toten. Denn auch sie war eine Frau, so wie ich, mit denselben Gefühlen unterworfen. Aber Jesus sagte, es ist die Zeit, dass der Tote herauskommt. Und er kommt lebendig raus. Die Worte Jesus sind Leben. Er starb unserem Tod und wir können sein Leben leben. Es ist wunderbar, so einen Gott zu haben. Es ist wunderbar, mit ihm Geschichte zu schreiben. Dass wir lernen, dass Gott nichts alleine machen will. Und dass er damit rechnet, dass wir unsere Knie beugen, dass wir immer wieder zurück zu unseren Kämmerlein gehen. Vielleicht ist es zu hart, dann geh zu jemand. Bete darüber zusammen, aber geh im Gehorsam. Geh nur da, wo Gott dich haben will. Weil dann alles, was vor dir steht, dann wirst du sagen, Gott, deins, deins, deins. Und du wirst in Leichtigkeit gehen können, weil er den Weg wieder neu planen wird. Es ist wunderbar, so einen Gott zu haben. Er ist mächtig, er ist da und er möchte heute mit Auferstehung kommen. Im Herzen, in unsere Träume, in unsere Gedanken, das, was wir längst schon aufgegeben haben und vielleicht darüber nicht einmal mehr denken wollen, weil es so viel schmerzt. Aber Gott will es. Er will es machen. Er wird es machen, wenn wir mit ihm arbeiten. Amen. Stehen wir bitte auf. Lieber Gott, wer kann sagen, dass wir so einen Gott haben? Wo ist ein Gott so wie du, der uns da fängt, wo wir gerade sind? Herr, angefangen an mir, Herr, was für eine Woche, Herr. Aber du bist so treu, du bist so treu. Herr, ich hätte es nie gewagt, Herr, so viel von dir zu erwarten, aber du gibst immer und immer mehr. Herr, von Freitag bis Sonntag war ein ganz schöner Samstag zwischen. Ein Geschenk Gottes für deine Gemeinde. Herr, nicht in unseren Träumen haben wir gewagt, dafür zu beten. Aber wer inständig geblieben ist, hat Segen gesehen, hat Wunder gesehen. Herr, ich danke dir, Herr, für das Wunder, das du auch in mir getan hast, Herr. Heute noch beim Spielen so schwer. Aber jetzt kann ich normal sehen. Du hast das gemacht, Herr. Ich danke dir so sehr für diesen Gott, der uns nie im Stich lässt, nie. Du sagst, du enttäuscht uns nicht. Herr, ich bitte, dass du uns vergibst, wo wir aufgegeben haben, wo wir gedacht haben, das war's, Gott will nicht, Gott macht, für andere vielleicht funktioniert, Elie, Elise, die können das. Selbst Martha, sie hat ein Wunder gesehen, aber nicht bei mir. Herr, ich bitte, dass du unser Glauben wieder erwächst, dass wir wirklich aufstehen heute mit dir, auferstehen mit unseren Träumen, mit unseren Wünschen, Herr, mit das, was du für uns hast. Ich danke dir, Jesus, dass du so viel mehr hast, so viel mehr. Und heute legen wir, Herr, das, was in unsere Hände ist, das wenig, unser Tote, unsere Enttäuschung, unsere Frustrierung, unser klein bisschen Öl. Und wir geben es dir hin und sagen, Gott, das ist, was wir haben. So viel Verletzung, so viel Enttäuschung. Aber wir wollen nicht mehr herumlaufen und sagen, nein, Gott hat das nicht gemacht, Gott hat das nicht gemacht. Nein, wir wollen diesen großen Gott proklamieren, der wieder Träume erwecken kann, der wieder neues Leben bringen kann. Und so proklamiere ich über dieses Haus, über jeden Einzelnen, der hier ist und der zuschaut, neues Leben in dem Namen von Jesus von Nazareth, der für uns gestorben und auferstanden ist. Weil er lebt, haben wir Leben. Weil unser Tod bei ihm gestorben ist, dürfen wir heute sein Leben empfangen. Danke, Jesus, dass wir in dir wachsen können, dass wir weitergehen können, Herr. Dass du unsere Geschichte nicht abgeschlossen hast. Dass du nicht gesagt hast, ja, bis hier und das war's. Du solltest dich glücklich schon fühlen. Nein. Du hast so viel mehr und wir wollen es erleben. Wir machen uns auf, Herr. Herr, das macht uns Angst. Ja, Herr, das bringt uns Zweifel, wenn wir darüber reden, das, was wir gerade so Schmerz bringt. Aber wir bringen es dir nochmal, Herr, weil wir vertrauen. Der die Verheißung gegeben hat, der ist treu und er kann es erfüllen, Herr. Durch deinem Wort, durch das, was du getan und gesagt hast. Daran vertrauen, an dem, der die Verheißung gegeben hat. Denn er ist mächtig. Im Namen Jesu. Amen.
Hey, im Namen der CBG möchte ich dir sagen, wie toll wir es finden, dass du diese Predigt angeschaut hast. Weißt du, was so wunderschön an dem Wort Gottes ist? Dass all die Verheißungen, die darin stehen, für all die zählen, die Jesus Christus als Herrn aufgenommen haben. Deswegen möchten wir dich motivieren. Du, der vielleicht seit vor Ewigkeiten Jesus aufgenommen hat, okay? Laufe weiter mit dem Herrn, vertraue weiterhin auf ihn. Aber für dich, für den das vielleicht alles ein bisschen neu ist und der vielleicht keine Ahnung von Jesus hat, wir möchten dir sagen, nähere du dich dem Herrn. Das Wort sagt uns nämlich, such den Herrn, der er sich finden lässt. Ruf ihn, der er nahe ist. Deswegen nähere du dich dem Herrn und habe eine lebendige Beziehung mit dem allmächtigen Gott. Und falls du vielleicht noch gar nicht weißt, wie du jetzt vorangehen sollst oder vielleicht Anleitung brauchst, dann möchten wir dir als CBG wirklich nahelegen, such dir eine bibeltreue lokale Gemeinde. Okay? Und falls du in München lebst schon seit längerem und auf der Suche nach einer Gemeinde bist, dann möchten wir, die CBG, dich zu einem unserer Gottesdienste einladen. Alle Infos bezüglich unseren Gottesdiensten findet ihr unter unserer Website www.cbgchurch.com. Und falls ihr uns vielleicht noch kontaktieren möchtet, könnt ihr das auch tun über Facebook, Instagram und natürlich per E-Mail. All die Informationen dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Wir freuen uns auf euch, wünschen euch gottesreichen Segen. Und wie die Bibel so schön sagt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke.